Das Thema ist ja mein persönlicher Einsatz. Und ich habe ja euch zu Anfang die Frage gestellt, welche Erwartung ihr tatsächlich mit dem Thema verbunden habt. Und ich möchte an dieser letzten Folie jetzt anknüpfen und es vielleicht so sagen. Wenn es tatsächlich stimmt, das, was ich in diesem Beitrag gelesen habe, wie die Generation Z, sage ich mal, allgemein tickt. Und wenn ihr die biblischen Prinzipien des Wortes Gottes gegenüberstellt, dann kann ich euch nur auf Grundlage des Wortes Gottes sagen, ihr habt einen Riesenvorteil. Wenn ihr das umsetzt und wenn ihr euch hier abgrenzen könnt, auf diese Art und Weise, dann kann ich euch bloß eins sagen, solche Leute werden händeringend gesucht, händeringend. Warum? Vor einiger Zeit kommt der Chef zu mir und erzählt mir, ja, über einen Azubi aus unserer Firma, so aus dem Produktionsbereich, und sagt, Herr Stieben, sowas hatten wir noch nie gehabt. Also der Azubi, der wird jetzt fertig und man ist jetzt mit dem jungen Menschen an dem Punkt, dass man ihm 3 Monate, also es war ja noch ein paar Monate zurück, 3 Monate vor seinem Ausbildungsende hat man ihm ein separates Zimmer gegeben und hat eins gesagt, er kann chippen beim Reingehen, er muss in das Zimmer reingehen und wenn er rausgeht aus dem Zimmer, dann muss er wieder chippen und nach Hause gehen. Der darf in keine einzige Abteilung mehr reingehen. Warum? Weil er entweder so viele Sachen in dem Sinne kaputt gemacht hat, keine Lust hatte, sich hat nicht sagen lassen, zu spät kam, unentschuldigt. Und dann sagt mein Chef zu mir, Herr Stieben, wo soll es eigentlich mit den jungen Leuten hin? Und ich reflektiere das Ganze und kann das überhaupt nicht bestätigen, wisst ihr? Weil uns ja Gott sei Dank Gott eine klare Ausrichtung gibt in seinem Wort. Und für euch ist das, was ich auch bis jetzt sage, vielleicht die eine, die andere Nuance neu, aber grundsätzlich ist es ja nichts Neues, was wir euch sagen. Und doch hat es mich nachdenklich gemacht, oder es wurde mir bewusst, es finden Veränderungen um uns statt. Und zwangsläufig macht man natürlich Vergleiche. Und darum möchte ich es wirklich von ganzem Herzen das euch ans Herz legen, euer Leben, euer praktisches Leben nach den Prinzipien des Wortes Gottes auszurichten. Denn das haben wir auch schon gelesen, Josua 1, Vers 8. Das gibt uns Weisheit und gibt das Gelingen auf unseren allen Wegen. Nun möchte ich weiter mit der Hilfe des Herrn gehen und uns auf einen Punkt hinführen. Wie kommen wir eigentlich von der Arbeit zu dem Dienst? Und ich möchte folgender Vers jetzt uns einblenden aus Lukas 16, 10 und 11. Wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? In diesen Versen werden uns 2 Facetten erklärt, die ganz, ganz wichtig sind. Zum einen, Vers 10, wer im Geringsten treu ist, der ist auch im Großen treu. Das ist, glaube ich, ganz, ganz klar. Aber dann machen viele Menschen den Fehler ihres Lebens, will ich so sagen. Dass sie bei Kleinigkeiten sagen, ja, das ist ja eine unscheinbare Sache, da muss man es nicht so genau nehmen. Wenn ich mal etwas Großes machen darf, irgendein Projekt oder sonst wie, so, dann werde ich das schon richtig machen. Aber so die Kleinigkeiten des Alltags, da gibt man eben nicht diese Bedeutung und er misst nicht diese Bedeutung zu. Und hier ist aber auch sehr klar gesagt, und wer im Geringsten ungerecht ist, der ist auch im Großen ungerecht. Also es bestehen direkte Zusammenhänge. Und darum ist für uns, wenn wir von dem persönlichen Einsatz sprechen, möchte ich so sagen, die Aufgabe der Trippelschritte. Erwartet keine großen Dinge, sondern macht einfach das, was Gott euch sozusagen vor die Türe legt. Und macht es so, wie es hier heißt, eben treu. In den kleinsten Dingen. Und ihr werdet bewährt auch werden und Gott wird euch weiterführen. Und dann Vers 11. Die Frage, die der Herr Jesus stellt, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dieser ungerechte Mammon hier? Was wird hier gemeint und was ist der Gegensatz, das Wahre, was hier mit großen Buchstaben auch steht? Ja, das auch. Und ich möchte das mehr so anwenden, all die irdischen Dinge. All die irdischen Dinge, können wir das mal so übertragen, wenn wir hier mit den irdischen Dingen, mit den Pflichten und Aufgaben, die Gott uns anvertraut, eben nicht treu handeln, dass wir hier ungerecht sind, wer wird uns das Wahre anvertrauen? Was könnte das Wahre sein? Was meint ihr? Ja, das ist der geistliche Bereich. Und ich bin überzeugt, ich habe das ja hier schon eingeblendet, es gibt einen direkten Zusammenhang. Die natürliche Arbeit, die Art und Weise, wie wir sie ausführen, steht in direktem Zusammenhang mit dem geistlichen Dienst. Wir wollen mal einfach diesen Gedanken nochmal aussprechen, nochmal deutlich aussprechen. Wenn wir in der natürlichen Arbeit neigen dazu oder wie auch immer, es vielleicht nicht so genau zu nehmen, irgendwie schnell, schnell und das, was sichtbar ist, ein bisschen gemacht, in den Ecken muss man nichts machen. Was meint ihr, wenn wir so auf dem geistlichen Bereich anfangen zu arbeiten? Wenn wir so anfangen, mit den Seelen zu arbeiten, nur oberflächlich so, das wird schon passen, sowas, aber die eigentlichen Gründe der Seele, wo der Schmerz der Seele ist, das interessiert dann niemand. Hauptsache, dass Leute kommen, dass die Häuser voll sind, das wird schon passen. Das funktioniert nicht so im Reich Gottes. Und darum, meine Lieben, ist es wichtig, ja, dass wir in diesen natürlichen Dingen eben diese Treue im Kleinen auch lernen und dann wird Gott uns auch das Nächste anvertrauen. Ich möchte uns hier zur Bestätigung nochmal diese Verse aus 1. Thessalonicher 2, Verse 3 bis 4 lesen. Aus der neuen Genfer Übersetzung. Mit dieser Botschaft führen wir schließlich niemand in die Irre, sagt Apostel Paulus. Wir verfolgen auch keine fragwürdigen Absichten, wenn wir dazu auffordern, sie anzunehmen und arbeiten nicht mit betrügerischen Methoden. Nein, das Evangelium ist uns von Gott selbst anvertraut, der uns geprüft und für zuverlässig befunden hat und wir verkünden es in der Verantwortung vor ihm. Es geht uns nicht darum, Menschen zu gefallen, sondern ihm, der unser Innerstes kennt und prüft. Besonders dieser Gedanke in dem vierten Vers: Das Evangelium ist uns von Gott anvertraut. Wem würden wir eine, wie soll ich sagen, verantwortungsvolle Aufgabe überhaupt anvertrauen? Menschen, so wie es hier heißt, die geprüft und zuverlässig sind, denen hat Gott anvertraut, das Evangelium weiterzugeben. Und wisst ihr, das ist so etwas, wenn man ja, hier vorne jetzt selber steht, so sagt Gott das Wort, dass wir es natürlich persönlich ausleben sollen und nicht den anderen predigen sollen. Und Gott möge mir hier die Gnade geben, es wirklich im praktischen Leben zu beweisen und wirklich ein Vorbild zu sein. Aber meine Lieben, das betrifft nicht nur diejenigen, die wir vielleicht als Jugendleiter, als Prediger sehen, sondern hier heißt es so, das Evangelium ist uns von Gott anvertraut. Wer soll das Evangelium weitergeben, meine Lieben? Ist es nur auf die Prediger, auf die Jugendleiter beschränkt? Bestimmt nicht. Das Evangelium darf jeder von euch weitergeben. Meine Lieben, das ist so ein Türöffner. Wenn Menschen uns im praktischen Leben, auf der Arbeitsstelle, wie auch immer, für unzuverlässig halten, dass wir die natürlichen Pflichten und Aufgaben eben nicht richtig erfüllen, wie wollen wir kommen und ihnen das Evangelium bringen? Wir sind eben unglaubwürdig. Also wir haben diesen direkten Zusammenhang, dass Gott in den natürlichen Aufgaben uns ausrichten möchte, dass wir treu sie erfüllen, aber er möchte uns weiterführen. Er möchte uns von der Arbeit sozusagen im Natürlichen zu dem Dienst im geistlichen Gebiet doch weiterführen und dass wir hier als glaubwürdig erfunden auch werden. Nun möchte ich weiter das Thema doch ändern und nochmal praktischer werden. Wir wollen jetzt eingehen auf die Beziehung der Arbeitnehmer zu dem Arbeitgeber und umgekehrt. Einfach betrachten die Beziehung des Arbeitgebers auch zu den Arbeitnehmern. Sprich, wenn ihr euch bei einer Firma irgendwo bewerbt und die Zusage bekommt, den Vertrag auch unterschreibt, den Arbeitsvertrag, dann seid ihr Arbeitnehmer und euer Vorgesetzter, Geschäftsführer, wie auch immer, Inhaber, er ist dann euer Arbeitgeber. Und diese Beziehung wollen wir jetzt auch klären. Ich möchte euch den einen Vers mitgeben. Zuerst die Beziehung des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer. In 2. Mose 23, Vers 12 heißt es so: 6 Tage sollst du deine Arbeit tun, aber des 7. Tages sollst du feiern, auf dass dein Ochse und Esel ruhen und deiner Magd Sohn und der Fremdling sich erquicken. Das ist nämlich der Gedanke, den Gott weitergibt, wo er selber 6 Tage ganz aktiv war, die Erde, das Universum, alles geschaffen hat und am 7. Tage hat er geruht. Und jetzt switchen wir, meine Lieben, in den Alltag auch hinein. Ich glaube, in den meisten Firmen ist es so, dass wir mittlerweile, 5-Tage-Woche hat sich etabliert, will ich so sagen. Und jetzt geht es mehr um die Stunden. Ja? Man sagt 40 Stunden, ja, das ist doch ein bisschen zu viel. Und man möchte das Ganze nochmal reduzieren. Automobilbereich ist ja schon seit einigen Jahren 35-Stunden-Woche. In England wird zurzeit eine 4-Tage-Woche getestet. so wie das ankommt bei den Leuten. So, wir sind allgemein und schon seit vielen Jahren eigentlich, ich sag mal, auf dem Zug, dass wir sagen, okay, wir arbeiten, ich möchte allgemein sagen, 5 Tage in der Woche und 2 Tage haben wir frei. So, das hört sich sehr, sehr gut an. Gottes Wort sagt aber, 6 Tage sollst du deine Arbeit tun. Und jetzt möchte ich euch 2, nicht Extreme, aber doch 1 aufzeigen. In vielen Firmen ist es mittlerweile so, dass die Leute nicht 5 Tage arbeiten, sondern sie arbeiten 7 Tage in der Woche. Nur halt nicht alle gleichzeitig, sondern man macht das Ganze versetzt. Okay? Da ist ein Team, da ist eine Abteilung und da arbeiten eine erste Schicht, zweite, dritte Schicht und so geht es dann komplett die ganze Woche durch. Mir hat ein Statement von meinem Chef, das hat mir sowas imponiert, muss ich sagen. Die Entscheidung stand schon vor vielen Jahren zurück. Wir stellen Drehteile, Stanzteile her, sind jetzt im Metallbereich unterwegs, aber doch Zulieferer der Automobilindustrie. Und so war hier der Druck einfach da gewesen, eben 7 Tage in der Woche zu fertigen. Und viele unserer sozusagen Mitkonkurrenten, sagt man nicht mehr, Mitbegleiter des Marktes, die haben einfach 7 Tage in der Woche gearbeitet. Mein Chef, der bekennender Christ ist, er sagt, ich halte mich an die Bibel. Und das war für mich schon ein starkes Statement. Menschen, die bewusst sozusagen entscheiden sich, nach den Prinzipien des Wortes Gottes zu leben, wenn ihnen dann vielleicht der eine oder andere Auftrag auch entgeht, dass sie aber sagen, der Sonntag, der ist mir heilig. Da möchte ich keinen Arbeiter auf dem Gelände sehen. Und dann haben wir aber das andere Extrem, dass wir sagen, wir haben so viel Freizeit, arbeiten 5 Tage und dann haben wir ja 2 Tage frei. Und schlussendlich, das ist meine Beobachtung, packen wir in diese 2 freie Tage so viel rein, dass der Samstag, der Sonntag vorbeigeht und man eigentlich arbeiten müsste gehen, aber man ist eigentlich von dem Wochenende müde. Sprich, ich will auf 1 hinaus, wir gönnen uns, unserem Körper, glaube ich, keine Ruhe mehr. Das ist der Punkt. Und ich mache jetzt keinen Schwerpunkt Arbeit oder Freizeit, mir geht es ums Grundsätzliche. Wie teilen wir unsere persönliche Arbeitskraft ein? Und hier einfach diese Beobachtung, dass wir eben, ja, rund um die Uhr, 7 Tage in dem Sinne, immer etwas zu tun und Action da und noch etwas unternehmen und noch und noch und noch. Und dann wundern wir uns, warum das Thema Burnout, warum die Leute nicht zurechtkommen, warum sie zur Arbeit gehen, aber ohne Tabletten eigentlich nicht auskommen. Und so können wir das eine und das andere noch erwähnen. Und meine Lieben, mir ist eins wichtig, wir sind junge Menschen und ich möchte insofern uns sensibilisieren, da wo wir ja eben Entscheidungsfreiheit haben. Sprich, ich möchte auch das ganz offen sagen, in den Familien, angenommen ist ja so, die Eltern arbeiten zum Beispiel von Montag bis Freitag, so, und dann ist Samstag und Sonntag frei. Am Sonntag geht man eben zum Gottesdienst, tut Gäste einladen, wie auch immer. Was ist aber mit dem Samstag? Ich sage so, es sollte ein ganz normaler Arbeitstag sein. Okay? Jetzt, an welchem Tag ihr, meine ich, den Schwerpunkt setzt und ihn als freien Tag nimmt, das ist ja völlig dahingestellt. Ich war vor einigen Monaten in Bolivien und Ja, der Sonntag, er war auch sehr ausgefüllt, Gottesdienste, wir haben einiges unternommen, waren noch in einem Reha-Zentrum gewesen, auch dort ein Programm vorbereitet, sind auf jeden Fall ziemlich spät nach Hause gekommen, glaube ich 10:45 abends. Und da sagte Adrian, der Sohn von Roland Stieben, Papa, machen wir morgen den Pastorensonntag? Ach, was ist das, Pastorensonntag? Naja, das ist eben der Tag, wo sich Bruder Roland Stieben in dem Sinne erlauben lässt, sozusagen etwas länger schlafen. Das ist der Pastorensonntag. So, weil Sonntag, das ist normaler Arbeitstag gewesen. So, für viele ist es eben ein freier Tag, aber in der geistlichen Arbeit ist es ja der Arbeitstag. Was möchte ich sagen? Mir geht es nicht darum, gewisse Gesetze aufzustellen, aber wir sollten uns an das Wort Gottes halten. Und ich beobachte noch eins. Allgemein in der Arbeitswelt, dass Menschen im Prinzip, weil sie so eine Lebensweise führen, völlig ausgepowert sind und eigentlich von einem Urlaub zum anderen leben. Wisst ihr, der Urlaub ist kaum vorbei, dann bucht man schon den nächsten Urlaub. Man ist gedanklich schon, ne, wo fahren wir hin und wie schön das wird. Das ist ja okay. Nur die Frage ist ja die, man ist so ausgepowert in der normalen Zeit und hofft dann im Urlaub irgendwie zur Ruhe zu kommen. Und wisst ihr, wir lesen in der Bibel, und ich möchte das so klipp und klar sagen, wir lesen nirgends in dem Sinne von Urlaub. Was möchte ich sagen? Nicht, dass wir nicht in den Urlaub gehen dürfen, aber Gott möchte uns eine Lebensweise beibringen, eine Arbeitsweise, dass wir unter der Woche eben unsere Arbeitskraft so einteilen, dass wir eben einen Tag in der Woche uns auch die Ruhe geben. Ich möchte weitergehen. Kolosser 4, Vers 1. Ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Denkt daran, dass auch ihr einen Herrn habt und dieser Herr ist im Himmel. Und ich möchte jetzt auf einen Gedanken eingehen. Wir sprechen über die Beziehung des Arbeitgebers zum Arbeitnehmer. Und hier kommt sehr deutlich eins hervor. Zum einen der Schluss dieses Verses. Jeder Arbeitgeber, er hat eben über sich noch einen Arbeitgeber. Bildlich gesprochen, das ist Gott selber. Dem der Arbeitgeber sozusagen Verantwortung ja schuldet. Wisst ihr, warum wird das so deutlich hier auch in dem Wort erwähnt? Vielfach ist es so, und da könnt ihr euch selber prüfen oder andere beobachten, je nachdem. Es ist ein Phänomen, wo Menschen eben Macht bekommen, wo Menschen Verantwortung bekommen, dann meinen sie, dass sie über andere herrschen können. Okay? Und meine Lieben, das muss uns bewusst sein, wenn wir eben als Azubis, wie auch immer, uns irgendwo bewerben, zur Firma gehen. Erschreckt euch nicht, wenn dann der eine, der andere über euch herrscht. Weil er nicht verstanden hat, die Dimension dessen, was eigentlich Gott von einem Vorgesetzten möchte. Und erschreckt euch auch nicht, was hier zu Anfang steht, ihr Herren, geht gerecht mit euren Sklaven um und behandelt sie fair. Ich habe hier und da auch Gespräche führen dürfen, auch mit denjenigen, die schon etwas älter sind. Man kommt schon hier und da eben an Situationen, wo man eben im Berufsleben ungerecht behandelt wird. Und ich möchte einfach euch diese, wie soll ich sagen, nicht Angst machen, aber ich möchte euch eins sagen, wenn euch jemand ungerecht behandelt, dann ist es nichts Ungewöhnliches. Warum ist es so? weil das einfach die Folge des Sündenfalles ist. Menschen, die in Sünde leben, die werden nicht unbedingt jeden Menschen gerecht behandeln, sondern sie werden ihren Vorteil eben suchen, schauen, ja, dass sie irgendwie vielleicht ungerecht jemand behandeln, vielleicht jemand auch ausnutzen. Das möchte ich so ganz deutlich sagen. Die Gutmütigkeit eines Menschen ausnutzen und sagen, okay, solange er ruhig ist, so, da laden wir noch eine Aufgabe drauf und noch eine Aufgabe und das ist so ein guter Mitarbeiter, ne, und der kann das auch noch machen, das wird schon klappen. Wenn euch so eine Situation begegnet, es ist nichts Ungewöhnliches. Und darum, meine Lieben, ist das Wort Gottes so klar und deutlich, dass es nicht nur etwas an die Arbeitnehmer auch richtet, wo wir gleich hinkommen, sondern sagt sehr klar und deutlich, deutliche Worte auch an die Arbeitgeber. Und an der Stelle sind wir jetzt, wo man dann sich fragen müsste, wenn so etwas passiert, wie handelt man dann? Was macht man dann? Und ich möchte eins sagen, das ist mir so groß geworden. Ich darf ja zu meinem Schlafplatz hier in Tuningen zu Fuß gehen. Ich laufe hier raus und sehe, in Tuningen gibt es ja einen, wie soll ich sagen, einen Schaukasten. Und da ist ein schöner Spruch drin. Da heißt er so: Wo Gott dich hingesät hat, da sollst du blühen. Und das hat mir viel zu sagen gehabt. Wo Gott dich hingesät hat, wo Gott dich hingestellt hat, da sollst du blühen. Verstehen wir diese Dimension? Die Frage ist aber, an dem Platz, wo ihr euch jetzt befindet zum Beispiel und wo ihr ungerecht behandelt werdet, ist es eigentlich euer Platz? Ist es Gottes Wille, dass ihr auf dem Platz seid? Das ist die eigentliche Frage. Und wisst ihr, wenn es Gottes Wille ist, dass ihr an dem Platz seid und ihr trotzdem ungerecht behandelt werdet, dann müssen wir uns als Christen wiederum biblisch verhalten. Und das sind so Punkte, dass wir nicht einfach, wie man so sagt, die Flinte in das Korn werfen, alles hinschmeißen und sagen, Mensch, der hat mich so behandelt oder sonst wie, irgendwie die Firma verlassen oder möglicherweise selber nicht richtig, unbiblisch reagieren. Da möge Gott uns gnädig sein. Aber ich möchte einfach diese Zusammenhänge zeigen. Es ist nichts Ungewöhnliches, wenn Vorgesetzte euch nicht richtig behandeln. Und darum brauchen wir auch diese Ausrichtung. Wir wollen weitergehen und die Beziehung des Arbeitnehmers zum Arbeitgeber betrachten. Einige Verse aus Epheser 6. Ich möchte wieder nach der neuen Genfer Übersetzung lesen. Epheser 6, Verse 5 bis 8. Ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren, dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Macht euch vielmehr bewusst, dass ihr Sklaven von Christus seid, und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig und mit Freude, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven handelt oder um einen freien Menschen. Das sind hier, glaube ich, sehr starke Worte, die Apostel Paulus uns hier weitergibt. Und ich möchte auf einen kleinen Zusammenhang hinweisen. Wir haben heutzutage keine Sklaverei. Und doch richtet Apostel Paulus das Wort an die Sklaven. Und da taucht doch unwillkürlich der Gedanke auf, Moment mal, Sklaverei, das geht ja überhaupt nicht, das ist ja ungerecht, wie auch immer. Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, warum hat sich Paulus nicht dafür eingesetzt und hat sozusagen die Ständeordnung der Sklaverei irgendwie verändert? Das war eben auch nicht sein Auftrag damals gewesen. Aber wisst ihr, er schreibt an die Sklaven. An die Sklaven, wo wir sagen würden, wir sind keine Sklaven, wir sind eigentlich freie Leute. Also stehen in einem besseren Verhältnis, auch zu unserem Arbeitgeber. Die Sklaven hatten damals kaum Rechte gehabt. Kaum Rechte. Und doch heißt es so, ihr Sklaven, das heißt Christen, die zum Glauben gekommen sind, die waren im Glauben Herr Brüder und Schwestern. Was die Aufgabe aber anbelangt, so war diese Ordnung gewesen. Sie haben einen Herr gehabt und sie mussten gewisse, vielleicht auch niedrige Arbeiten erfüllen. Und da heißt es so, ihr Sklaven, gehorcht euren irdischen Herren. Dient ihnen mit ehrerbietigem Respekt und aufrichtigem Herzen, als wäre es Christus selbst, dem ihr gehorcht. Das ist also für mich ein Wort von einer so tiefen Dimension. Meine Lieben, wenn wir einen Chef haben, der sozusagen in der Sünde lebt, der uns ungerecht behandelt, dann heißt es so, gehorcht euren irdischen Herren. Meine Lieben, warum sollen wir eigentlich gehorchen? Ich hätte so gerne eine Umfrage gemacht, aber die Zeit hier rennt. Wir müssen grundsätzlich eigentlich gehorchen denjenigen, welche Verantwortung für uns tragen. Das ist der eigentliche Gedanke. In diesem Kapitel, Epheser 6, wird uns beschrieben, die Beziehung zum Beispiel der Frau zu dem Mann, die Beziehung der Kinder zu den Eltern. Aber auch hier dann sehr, sehr praktisch, wo Apostel Paulus reingeht und erklärt uns die Beziehung der Arbeitnehmer zum Arbeitgeber. Wir sollen gehorchen, weil der Arbeitgeber Verantwortung hat sozusagen für das Fachliche, wie es gemacht werden soll und so weiter und so fort. Da hat er die Verantwortung und darum haben wir auch hier zu gehorchen. Wird vielleicht jemand fragen, ja, darf man überhaupt keine Fragen mehr stellen? Wisst ihr, darum geht es nicht. Wenn wir in einem guten Ton eine Frage haben, hinterfragen, so ist es richtig, dass man das vielleicht so oder so macht, das wird, glaube ich, sehr gerne aufgenommen. Was hier aber gemeint ist, das Widersprechen, so wie wir das in dem Artikel gelesen haben, dass die Generation seit an dem ersten Arbeitstag wagt, hier zu widersprechen. Vers 6. Arbeitet nicht nur, wenn man euch dabei beobachtet, als es darum ginge, Menschen zu gefallen. Sprich, ob man uns sieht oder nicht sieht, ob es im Verborgenen ist, dass wir eben unsere Arbeiten treu erfüllen. So ein schöner Hinweis. Und tut mit ganzer Hingabe das, was Gott von euch möchte. Weißt du, man tut etwas mit Hingabe, wenn man von dem Ziel, wo man hingeht, völlig überzeugt ist. Wenn man etwas mit Liebe tut, das bedeutet, man tut es auch mit Hingabe. Vers 7. Erfüllt eure Aufgaben bereitwillig. Nicht, dass man einmal sagen muss, zweimal erinnern, nochmal eine Erinnerungsmail schreiben. Das ist nicht das, was christlich ist. Und dann kommt der 8. Vers, meine Lieben, eine Dimension, die mir selber, muss ich sagen, irgendwie verborgen war. Lasst es uns wirklich lesen. Ihr könnt sicher sein, dass jeder, der Gutes tut, jetzt kommt, vom Herrn dafür belohnt wird, ob es sich nun um einen Sklaven oder um einen freien Menschen handelt. Meine Lieben, wenn wir zur Arbeit gehen, dann bekommen wir einen Lohn, eben ein Gehalt, sage ich mal. Für die Stunde, für den ganzen Monat ein vereinbartes Einkommen. Und jetzt sagt Gott das Wort, wenn wir die Aufgabe auf der Arbeit, diese natürliche Aufgabe, wirklich treu erfüllen, dann möchte Gott uns den Lohn zusätzlich im Himmel noch geben. Ist es uns bewusst? Mir war das nicht in dieser Tiefe auch bewusst. Das sind so einzelne Hinweise, die wir haben, und es gibt einige andere Schriftstellen in diesem Bereich. Beschäftigt euch, geht so in die Tiefe des Wortes hinein. Das sind so feine Hinweise, die uns auch hier helfen. Möchte ich zu einem Gedanken kommen, der für mich auch wichtig ist. Eine Frage: Darf ein Christ sich selbstständig machen? Das ist für viele von euch überhaupt noch nicht relevant, weil ihr ja irgendwie erstmal Ausbildung macht und so weiter und so fort. Und doch möchte ich euch diese Frage stellen. Es gibt ja einige, die schon ausgelernt sind, die arbeiten. Was würdet ihr sagen? Darf ein Christ sich selbstständig machen?
Ja.
Also ich würde so sagen, es ist das Natürlichste, was es überhaupt gibt. Okay? Wir beobachten aber im Alltag, dass sehr wenige eigentlich diesen Weg gehen. Ich möchte einfach hier, wie soll ich sagen, nur Hinweise so geben, dass vielleicht nicht bei dem einen, bei dem anderen auch das Selbstständigsein, das Arbeiten irgendwie negativ behaftet ist. Ja? Aber ich möchte trotzdem ein ganz, ganz großes Aber sagen. Wisst ihr, was hier wichtig ist? Das sind die Motive dessen, warum ihr selbstständig werden wollt. Das ist ganz, ganz wichtig. Die Frage ist, und ich möchte hier das doch einblenden, dass wir es zuerst lesen und dann darüber sprechen. 1. Timotheus 6, Vers 9 bis 10. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstrick und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also, das Motiv ist hier, man möchte reich werden. Man sagt, und das ist einerseits so logisch, meine Lieben, das ist so logisch. Ich möchte euch eine, wie soll ich sagen, nicht Weisheit, aber einfach so einen Hinweis geben. Wenn wir nur persönlich zur Arbeit gehen und für unsere Arbeitszeit entlohnt werden, okay? Der Mindestlohn liegt jetzt bei jetzt noch etwas 10 Euro, sage ich mal, im Oktober soll er da irgendwie angehoben werden. Rechnen wir mal mit 10 Euro. So, ihr arbeitet den ganzen Monat, da kommt nicht viel dabei heraus. Ein guter, ausgelernter Arbeiter, der wird vielleicht 40, 50 Stunden verdienen. Wenn man das Ganze hochrechnet auf den Monat, da wird man auch nicht richtig reich, oder? Es gibt einige Berufe, die richtig irgendwie gefragt sind, ja, wo man meiner Tätigkeit durchaus, möchte bloß so sagen, das Thema IT, IT-Sicherheit, ja, da waren Stundensätze 160 Euro, ich habe jemanden gehabt, 250. Da kann man dann schon etwas machen. Aber so richtig reich werden auch nicht, meine Lieben. Da wird man nicht reich. Und darum meinen dann welche, okay, und der Gedanke, der ist richtig. Ich muss eigentlich nicht für die Stunde entlohnt werden, sondern ich muss eigentlich ein Produkt entwerfen, das eigentlich so eine Nachfrage hat und wo viele dann für mich arbeiten und ja, da kann man dann schon reich werden. Der Gedanke, der ist schon richtig. Aber meine Lieben, ich möchte euch trotzdem warnen in dem Sinne, was ist das Motiv, dass wir selbstständig werden wollen? Was ist das Motiv? Wenn wir reich werden wollen, dann sind hier schon die Folgen beschrieben. Wir werden im Glaubensleben Schiffbruch erleiden. Wenn wir aber, meine Lieben, den anderen durch unsere Selbstständigkeit dienen wollen, und ich möchte das so ganz, ganz bewusst auch sagen, dienen wollen, mit einer Dienstleistung, was wir gut beherrschen, oder dass wir ein bestimmtes Produkt entwerfen, irgendein Programm schreiben, irgendeine App entwickeln, wie auch immer, wo andere sagen, wow, also die ist sowas von nützlich, die ist gut. Das ist ein ganz anderes Motiv. Und darum ist das Thema sowas von wichtig, das Motiv. Warum? Und warum sage ich das so? Ich möchte das nur als ein kurzes Zeugnis eigentlich sagen. Vor 13 Jahren, 14 Jahren bin ich fast, muss ich so sagen, auf diese Sache, wie soll ich sagen, reingefallen. Das hatte folgenden Hintergrund. Es waren gewisse Umstände in der Firma, wo ich eben unzufrieden war. Das hat auch handfeste Gründe gehabt. Und eben aus der Unzufriedenheit heraus waren Ideen, man hat sich informiert und gemacht und getan und ich wollte selbstständig werden. Ich habe Ideen gehabt. Und ich muss im Nachhinein eins sagen. Ich bin so dankbar, dass Gott damals den Gedanken gegeben hat, tatsächlich selbstständig zu werden, um anderen Menschen zu dienen. Und nicht aus dem heraus, um irgendwie reich zu werden. Und ich habe mich informiert, wie gesagt, habe Ideen gehabt und das eine, das andere hat sich nicht so ergeben. Und ich habe irgendwie so eine Vision damals gehabt, wenn man so sagen darf. 100 Leute konnte ich mir irgendwie nicht vorstellen, da irgendwie anzuleiten, eine große Firma, weil da war auch der Gedanke, man könnte ja eine Übernahme einer Firma nehmen, wo der Geschäftsführer, Inhaber dann es den Kindern nicht übergeben kann, wie auch immer. So, aber mit einer kleinen Firma, das konnte ich mir schon irgendwie vorstellen. Und so bin ich gedanklich unterwegs und mache mir Gedanken, das eine, das andere. Bis bei uns in der Gemeinde dann die Umstände so waren, dass unser verantwortlicher Prediger krank geworden ist und eben den Dienst nicht gemacht hat. Und so ist das eine zu dem anderen gekommen. Und eines Tages spricht Gott tatsächlich zu mir in dieser Hinsicht und sagt, wolltest du nicht eigentlich dienen? Du wolltest dich ja selbstständig machen, anderen dienen, was anderen nützlich ist. Ja, natürlich wollte ich das. Und da kommt dieser Gedanke, du kannst hier in der Gemeinde dienen. Du wirst kein Geld bekommen. Du wirst dafür keine Ehre bekommen. Aber wenn du dienen möchtest, dann gibt es hier eine Stelle. Meine Lieben, und das hat mich so bewegt damals. Und wisst ihr, wir können von in der Theorie von vielen Sachen sprechen, aber wenn Gott so zu uns spricht, erst dann bin ich überzeugt, zeigt es sich, wirklich unsere Übergabe. Ja? Gott prüft diese Übergabe, auch wenn wir sie vorher, früher irgendwie gemacht haben, aber Gott führt uns in die Situation, wo er unsere Übergabe prüft. ob es tatsächlich so ist. Und ich muss wirklich im Nachhinein Gott die Ehre und den Dank geben, dass er eben diesen Weg geführt hat. Ich habe doch ganz andere Ideen, Gedanken gehabt. Und Gott hat es irgendwie lenken können, führen können. Und ich bin überzeugt, wenn ich ein anderes Motiv gehabt hätte, ein anderes Motiv, selbstständig zu werden, ich wäre an dieser Stelle, hätte ich Schiffbruch erlitten. Darum möchte ich zusammenfassen, auch das Thema der Arbeit nicht nur auf das Arbeitnehmertum zu beschränken, sondern ich bin überzeugt, wenn Gott uns Gaben gibt, Talente gibt und ihr sie wirklich zum Nutzen, zum Wohl anderer Menschen einsetzen könnt, dann spricht überhaupt nichts dagegen, in dem Sinne selbstständig zu sein. Ich möchte mit einer Frage noch weitergehen und hier dann zum Schluss auch kommen. Wir sagen, der Lauf des Lebens und mein persönlicher Einsatz. Und hier ist die Frage, ist die Nachfolge etwas, was wir als eine individuelle Sportart sozusagen betrachten können? So, ich bin Einzelkämpfer, laufe meine als Leichtathlet 100 Meter, 400 Meter, was wir heute Morgen gehört haben. Oder ist die Nachfolge ein Mannschaftswettbewerb? Was würdet ihr dazu sagen? Individuell oder Mannschaft?
Beides.
Herzlichen Dank. Ihr seid nicht reingefallen auf die Frage, weil ich das mit oder gesagt habe. Meine Lieben, es ist tatsächlich so. Wir stehen, jeder persönlich für uns, individuell, ruft uns Gott in die Nachfolge. Und Gott arbeitet an uns, dass wir weiterkommen. Und wir haben so viele persönliche Facetten gehört, auf dieses achten, auf jenes, dass wir vorwärts kommen. Wenn auch fallend sind irgendwo, hier aufpassen, hier noch aufmerksam sein, und vorwärts kommen. Da führt uns Gott einfach individuell auf diesem Weg. Er warnt uns durch sein Wort, durch die Predigten, durch den Austausch, wie auch immer. Das ist völlig individuell. Und individuell wird noch eins sein, wenn wir einmal Jesus persönlich begegnen werden und uns einmal verantworten müssen für unser Leben. Da wird uns keiner helfen. Keiner wird uns irgendwie vertreten, keiner wird uns die Hand halten, sondern jeder persönlich muss Gott nachher Rechenschaft geben, wie er hier auch gelebt hat. Und auf der anderen Seite, meine Lieben, ist die Nachfolge in dieser Art von Gott konzipiert, dass wir nicht einer gegen den anderen antreten. So nach dem Motto, es gibt ja nur einen Preis, es gibt nur einen ersten Platz, also muss ich der Beste sein. So, das haben wir nicht gehört in diesen Tagen und so ist auch, sind auch nicht Gottes Gedanken konzipiert. Sondern wenn wir gemeinsam unterwegs sind, so können wir jetzt noch auf einiges eingehen, das möchte ich jetzt unterlassen. Apostel Paulus nimmt das Bild eines menschlichen Körpers. Und ich möchte nur noch auf diesen Gedanken hier rüberschwenken. Es geht darum, dass wir einander dienen. Mit den Gaben, die Gott uns gegeben hat, dass wir einander dienen. Und darum ist es, meine Lieben, so wichtig, dass wir persönlich eine richtige Einstellung zu der Arbeit selber haben. Dass wir sagen, es ist eben nichts Negatives, sondern das ist eben sehr positiv belegt. Sehr positiv. Es darf eine Freude sein, eine Erfüllung im Leben, eben zu arbeiten. Ob es im Natürlichen ist oder auch in der geistlichen Arbeit. Das soll uns persönlich eine Erfüllung, eine Freude geben. Und es soll meinen Mitmenschen zum Nutzen, zum Wohlsein. Und schlussendlich soll mein Einsatz in dem Lauf des Lebens dazu gereichen, dass Gott allein die Ehre gebührt. Meine Lieben, und der Gedanke, der war mir so wichtig. Wenn man nur, ich sag mal, die Überschrift liest, mein persönlicher Einsatz. So, was muss ich alles noch beachten, ne? Dass ich persönlich am besten vorwärts komme? Und schlussendlich, wenn wir den ganzen Zusammenhang betrachten, dann müssen wir sagen, es geht nicht um das Persönliche. Schlussendlich, im Ganzen wird Arbeit, Dienst so gesehen, dass wir, möchte ich sogar so sagen, durch die Arbeit, durch den Dienst wachsen wir, werden wir gestärkt, wir bekommen Übung, wir bereiten anderen Menschen, ja, einen gewissen Nutzen, sind anderen Menschen zum Segen und in dem allem, meine Lieben, bekommt Gott noch die Ehre. Und ich wünsche es so sehr, dass wir so auch diese Gedanken einfach im praktischen Leben umsetzen. Gott möge mir gnädig sein und uns allen. Amen.